Breitbandbesprechung.
Wenn es nicht so dramatisch wäre, hätte es etwas von einer aufregenden Fortsetzungsserie, die wir derzeit live miterleben. Die Folgen sehen wir allerdings nicht im Fernsehen, sondern lesen sie in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen im Guardian, von wo aus sie dann auch irgendwann die deutschsprachigen Medien erreichen. Klar, worum es geht, wir bleiben beim Thema und meinen natürlich die Snowden-Enthüllungen.
Aber diese Serie verläuft unklar, um im Bild zu bleiben, ohne Cliffhanger und ohne bekannte Anzahl der Folgen. Wann gibt es den nächsten Teil und wie lange läuft das ganze Ding noch? Das weiß niemand, nur der Guardian, so scheint es. Allerdings geht es eben um brisante Informationen, die unser aller Leben und Verhalten im Internet beeinflussen können. Ist es da eigentlich richtig, immer in kleineren Stücken nur bekannt zu geben, was mindestens bis dahin Teile der Redaktion schon wissen, eben anhand der Geheimdokumente?
Das haben wir den NDR-Journalisten Steffen Grimberg gefragt. Der wiederum hat mit der Redaktion des Guardian Kontakt aufgenommen. Und die lassen sich naturgemäß nicht so einfach in die Karten schauen. Christine hat den Kollegen Grimberg also zunächst gefragt, ist die scheibchenweise Veröffentlichung nun vor allem publizistisches Kalkül oder der Masse an Dokumenten geschuldet?
Naja, es ist ein bisschen von beidem etwas. Also zum einen wertet der Guardian das ganze Material weiterhin aus. Es ist ja auch an verschiedene Standorte in der Welt verteilt. Die Hauptarbeit wird eben in Südamerika geleistet. Das hat der Chefredakteur Alan Rusbridger ja selber erklärt, wie sie das machen. Es ist aber sicherlich auch ein Stückchen publizistische Taktik dahinter. Was gibt man wann heraus? Das Material wird ja nicht nur ausgewertet, es wird auch juristisch nochmal überprüft. Es werden zum Teil noch Gegenrecherchen gemacht. Das heißt also, das ist so eine Gemengelage, wo natürlich aber auch eine publizistische Überlegung dahinter steckt. Wann gebe ich was heraus und erziele damit dann eben nochmal neue Aufmerksamkeit? Man muss ja auch sehen, es sind so viele Daten, dass eine Gesamtpublikation schlicht nicht möglich wäre, beziehungsweise auch gar keinen Sinn mehr machen würde, weil man sich dann ja in diesem ganzen Material verirren würde, weil es eben so viel ist.
Wonach entscheidet der Guardian? Weiß man das, in welcher Reihenfolge Informationen eigentlich an die Öffentlichkeit gebracht werden?
Nein, da hält sich die Zeitung auch sehr zurück, denn Sie müssen überlegen, der Guardian steht natürlich unter dem verschärften Druck und der Beobachtung aller Dienste und der britischen Sicherheitsbehörden, wahrscheinlich auch Sicherheitsbehörden weltweit, dass die da jetzt also nicht sozusagen sich ganz genau in die Karten gucken lassen, das kann ich nachvollziehen.
In Großbritannien gibt es das sogenannte Defense Advisory Notice System. Das ist ein Code, in dem festgelegt ist, wie sicherheitsrelevante Informationen an die Öffentlichkeit gebracht werden dürfen. Bedeutet dieses System oder dieser Code, dass der Guardian auch gar nicht ganz alleine eben entscheidet, welche Reihenfolge er anwendet, um diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen?
Der Code, auf den Sie anspielen, das ist schon ganz wichtig. Das ist was, was es bei uns in Deutschland nicht gibt. Das ist eine offiziell freiwillige Vereinbarung. Also in diesem Committee, in dieser Runde, die diese Advice heißt ja Rat geben, die diese Ratschläge, wie man mit solchem sensiblen Material umgeht, gibt. Da sitzen Journalisten, da sitzen aber eben auch hochrangige Mitarbeiter der britischen Administration, die eben für die Geheimdienste zuständig sind. Und der Guardian hat schon nach Auffassung anderer britischer Medien durchaus hier und da gegen diese Auflagen verstoßen. Zum Beispiel die Enthüllungen, dass der Gipfel von London abgehört wurde. Das ist etwas, wo der Guardian gegen eine ausdrückliche dieser Notices verstoßen hat, sich darüber hinweggesetzt hat. Andere britische Zeitungen haben da deutlich zurückhaltender berichtet, auch die BBC. Sodass man also sieht, das ist ein System, das hat schon seine Auswirkungen. Der Guardian scheint sich allerdings bis zu einem gewissen Grade da jetzt auch drüber hinwegzusetzen.
Sie haben schon gesagt, diese stückchenweise Veröffentlichung hat natürlich auch was mit der großen Masse an Datensätzen zu tun, die ausgewertet werden müssen. Wie hoch ist denn tatsächlich dieser Aufwand für den Guardian, für eine herkömmliche Redaktion, beziehungsweise wie wird dieser Aufwand bewältigt?
Es ist ja so, dass das Material auch nicht nur vom Guardian ausgewertet wird. Also der Spiegel in Deutschland ist ja nun auch mit bestimmten Teilen daran beteiligt. Der Guardian kooperiert jetzt seinerseits wieder mit der New York Times, was allerdings nicht unbedingt arbeitsteilige Gründe hat, sondern vor allen Dingen sicherheitsrelevante. Das war ja eben auch die Debatte der letzten Wochen. Das britische Recht kennt eben in dem Sinne keine in der Verfassung kodifizierte Pressefreiheit. Und der Guardian hat sich ja eben bemüht, dadurch, dass er zum Teil die Arbeit im Ausland vornimmt, die Daten im Ausland bevorratet, zumindest zusätzlich in Kopie und eben jetzt auch mit der New York Times einen Partner hat, der unter das First Amendment, also diesen sehr, sehr starken, die Presse- und Meinungsfreiheit absichernden ersten Verfassungsschutz Zusatz der USA fällt, dadurch eben eine größtmögliche Sicherheit zu haben. Denn man hat ja gesehen, die Aktionen des britischen Geheimdienstes bzw. der britischen Behörden gegen den Guardian im Lande selbst, also in Großbritannien, die sind ja schon unter Umständen dazu geeignet, eine Zeitung ein bisschen einzuschüchtern.
Was hat denn der Guardian eigentlich von diesen ganzen Enthüllungen, wenn man das jetzt mal finanziell betrachtet? Also der hat enorme Finanzprobleme, das weiß man. Beobachter gehen jetzt aber davon aus, dass der Guardian durch diese NSA-Enthüllungen zur weltweit relevantesten Nachrichtenmarke geworden ist. Rettet das quasi den Guardian auch, das, was da gerade passiert?
Naja, der Guardian hat als Unternehmen ja eine ganz komfortable Konstruktion. Er gehört einer Stiftung. Der Stiftung wiederum gehört ein ganzer Medienkonzern, wo ganz viele andere profitable Unternehmen drin gebündelt sind, deren einziger Zweck darin besteht, und das schon seit Jahrzehnten, quasi das Geld einzunehmen durch Gewinne, die der Guardian dann wieder munter ausgibt. Also von daher ist der Guardian zwar in einer schwierigen Situation und sie war auch schon mal rosiger, aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie es vielleicht bei einem, sagen wir mal, jetzt rein kommerziell gewinnorientiert geführten Einzeltitel wäre, der eben nicht noch über solche großen und wichtigen Beiboote verfügt. Tatsächlich ist es aber für den Guardian in erster Linie mal ein Prestigegewinn. Es entspricht natürlich auch seinem Image als große liberale Zeitung, die sich eben auch längst nicht mehr als Titel nur für Großbritannien versteht. Der Guardian bringt ja eigene Online-Ausgaben heraus, schon lange für die USA. Das heißt also, er wird da mehr und mehr zur Weltzeitung. Und das passt natürlich irgendwo auch, wenn man so will, obwohl es schon fast etwas ironisch klingt, zum NSA-Skandal, weil der ja auch zeigt, dass es hier nicht mehr um Einzelmaßnahmen zwischen einzelnen Staaten geht, sondern de facto um weltweite Datenabschöpfung.
Sagt der Medienjournalist Steffen Grimberg. Christine sprach vor der Sendung mit ihm über die Hintergründe der Guardian-Veröffentlichung in Sachen Edward Snowden.